warum erlebe ich so wenig mit Gott? Warum verwirklicht sich seine Gnade in meinem Leben so wenig? Warum ist mein Glaube so schwach? Warum ist die Leidenschaft für Christus so klein? Ich trage in meinem Herzen die Sehnsucht, dass Gott diese Gnade, die er mir zukommen lassen hat, in meinem Leben verwirklicht. Ich trage die Sehnsucht, dass ich dieses großartige Wirken von Gott in meinem Leben erfahren darf. Und allzu oft sieht die Realität anders aus. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich bin mir sicher, dass es den ein oder anderen auch hier in diesem Raum oder der die Predigt dann auch hört, sich immer mal wieder schon diese Fragen stellt, die ich gerade so hier in den Raum geworfen habe. Allzu oft führen wir eine Beziehung zu Gott auf Sparflamme. Und ich möchte hier am Anfang direkt sagen, ich glaube, dass es nichts Unattraktiveres gibt für unser Leben selbst, aber auch für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wenn wir eine lauwarme Gottesbeziehung haben. Ich glaube, dass es nichts Hässlicheres gibt als eine lauwarme Gottesbeziehung. Namenschristen, Christen auf dem Zettel, Christen, die ab und zu mal in Gottesdienst gehen, Christen, die ihr Leben haben und dabei noch ein bisschen Gott haben. Dabei möchte Gott aber eine Liebesbeziehung mit uns Menschen haben. Ihm ist es wichtig, dass er mit seinen Geschöpfen eine Beziehung eingehen kann, die von Liebe geprägt ist. Und wenn wir das Wort Gottes lesen und aufschlagen und wirklich aufmerksam lesen, dann erkennen wir, wie Gott wirkt und wie er danach eifert, diese Beziehung mit uns Menschen einzugehen. Wie gelingt eine lebendige Beziehung mit Gott? Wenn es eines ist, was ich so jetzt in meinen ersten 7 Jahre Ehe mit meiner Frau Annalena gelernt habe, dann ist es das, dass es gute Kommunikation braucht. Dass gute Kommunikation entscheidend ist, damit die Beziehung lebt. Und dass damit auch die Beziehung gute Wege geht. Beziehung ohne Kommunikation verkümmert. Und ich erlebe das immer wieder da, wo Annalena und ich nicht miteinander reden. Da wird es kalt, da entfernen wir uns voneinander. Und so glaube ich auch, dass es bei der Beziehung mit Gott maßgeblich ist, entscheidend ist, dass wir eine gute Kommunikation mit ihm haben. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der so eine innige Beziehung mit Gott hatte wie Jesus selbst. Das sehen wir an einigen Stellen. Er hat sich immer wieder Zeiten herausgenommen und Orte gesucht, um mit seinem himmlischen Vater in Kontakt zu sein. Das waren meistens Zeiten in der Frühe, wo es noch keine Turbulenzen gab. Es waren meistens Orte, wo er alleine sein konnte und seine Ruhe hatte. Er hat seine Beziehung zu seinem Vater lebendig gehalten, indem er regelmäßig in Kontakt mit seinem Vater war. Das Gebet, die Kommunikation mit Gott, das Gespräch mit Gott, darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Und wir werden uns auch mit einem Gebet von Jesus auseinandersetzen, das er selbst gebetet hat. Und dieses Gebet hat Jesus wahrscheinlich in der schwierigsten Situation seines Lebens gebetet. Es ist das Gebet, das er spricht im Garten Gethsemane, kurz bevor seiner Festnahme von den römischen Soldaten. Und ich lade euch ein, diese kurzen paar Verse aufzuschlagen, wer seine Bibel dabei hat, in Matthäus 26. Matthäus 26, die Verse 37 bis 39. Wir tauchen da direkt in diese Begebenheit ein. Matthäus 26, Vers 37 bis 39. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hatte zuvor am Anfang des Matthäusevangeliums in seiner bekannten Bergpredigt die Jünger gelehrt über das Vaterunser. Und dort lehrte er auch über diese Bitte: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt wird Jesus praktisch und wendet dieses Gebet, diese Bitte für sich selbst an. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oder wie es hier in Matthäus heißt: Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Jesus spricht hier und betet hier symbolisch über diesen Kelch, über einen Kelch. Und er wünscht sich, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, dass er ihn nicht austrinken muss. Und dieser Kelch, er war der Becher, der bis zum Rand gefüllt war mit dem Zorn Gottes. Und dieser Zorn besteht aufgrund der Sünde des Menschen. Und dieses Bild, das taucht an einigen Stellen der Bibel auf. In Psalm 75 nachzulesen, Jesaja 51, Jeremia 25, auch wieder in der Offenbarung in Kapitel 14. Ein Kelch gefüllt mit starkem Wein, also unerträglich zu trinken, voll mit Gottes Zorn. An Jesu Leben selbst wird deutlich, was es heißt, wenn man um den Willen Gottes bittet und wenn man den Willen Gottes in seinem Leben geschehen lässt. Für Jesus bedeutet es nicht einfach nur Friede, Freude und Unbeschwertheit. Nein, es bedeutete für ihn, das Kreuz auf sich zu nehmen und zu leiden. Was wir in den vergangenen Predigten über das Wesen Gottes deutlich gesehen haben, dass unser fehlerhaftes Leben und sündhaftes Leben nicht zu einem heiligen und gerechten Gott passt. Aber weil Gott in seiner Gnade um eine Liebesbeziehung mit seinen Geschöpfen wirbt und danach eifert, ist ihm unser Leben nicht gleichgültig. Nein, im Gegenteil, die Sünde reizt Gott zum Zorn, zu einem unermesslichen Zorn. Und in Lukas 22 lesen wir hier über diese Begebenheit im Garten Gethsemane, dass Jesus dort wie Blut schwitzte oder vielleicht sogar tatsächlich Blut geschwitzt hat. Und das tat Jesus nicht, weil er Angst hatte vor den römischen Soldaten, die gleich kommen würden und ihn festnehmen würden. Jesus Christus schwitzte Blut, weil er sich entschlossen hat, den Willen seines Vaters zu tun. Er war im Inbegriff, den göttlichen Zorn auszuhalten. Er wusste von diesem Zorn. Jesus schwitzte Blut, weil er dabei war, das auszuhalten, was du und ich eigentlich verdient haben. Ich möchte dazu das Bild vom Staudamm gebrauchen. Stell mir vor, du und ich, wir stehen vor einem massiven Staudamm, der 50.000 Kilometer breit ist und 50.000 Kilometer hoch ist. Und er ist gefüllt bis zum Rand mit Wasser. Und dann wird dieser Staudamm geöffnet und diese Wassermassen brechen auf uns herein. Und kurz bevor uns dieses Wasser überschwemmt, tut sich vor uns der Boden auf und dieses Loch verschluckt das ganze Wasser. So nahm Jesus am Kreuz diesen Kelch des Zornes Gottes und er trank ihn aus bis zum letzten Tropfen. Und er drehte diesen Becher um und schrie: Es ist vollbracht. Der Gott der Bibel ging mit seinem Eifer so weit, dass sein eingeborener Sohn starb aufgrund unserer Sünde. Und diese Liebesbeziehung zum himmlischen Vater ist wieder möglich. Alle, die an Jesus Christus glauben, an diesen Jesus Christus glauben, gehen nicht verloren, sondern werden das ewige Leben haben, so heißt es im Johannesevangelium. Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Damit hat Jesus in seinem Leben die Ehre seines himmlischen Vaters vollkommen gemacht. Dort, wo um Gottes Willen gebetet wird und er geschehen darf, bekommt Gott die Ehre, die ihm zusteht. Für eine lebendige Gottesbeziehung braucht es eine gute Kommunikation. Und in seiner Gnade hat Gott alles möglich gemacht, dass das gelingen kann. Wir haben jetzt Zugang. Und wir können mit ihm reden. Und am Leben von Jesus sehen wir, wie entscheidend es ist, im Gebet auch um den Willen Gottes zu beten und ihn geschehen zu lassen. Erst durch das Gebet wurde auch bei Jesus diese innige Gemeinschaft mit seinem Vater möglich. Und so konnte er erst überhaupt die Berufung für sein Leben erfüllen. Ja, dass deine und meine Gottesbeziehung oft so lauwarm ist, liegt nicht daran, dass wir es nicht wissen, dass wir eine gute Kommunikation nötig haben. Aber dass deine und meine Gottesbeziehung oft so lauwarm ist, dass wir es trotzdem wissen, einfach nicht tun. Und deshalb möchte ich hier jetzt drei praktische Vorschläge hinterher schieben. Ich möchte diese Vorschläge einfach so ein bisschen jetzt am Ende dieser Predigt noch hinstellen. Und es ist nicht vollständig, aber es sind Vorschläge, die uns helfen können, aus dieser doch oft so tristen Realität, dass wir es nicht tun, obwohl wir es wissen, es vielleicht doch auch mehr zu tun. Mein erster Vorschlag ist: Plane jeden Tag eine Zeit und einen Ort zum Gebet ein und überlass es nicht dem Zufall. Warum? Der Teufel besiegt die meisten Gebete, bevor sie überhaupt gesprochen sind. Wenn ich das Gebet nicht einplane, dann bete ich nicht. Ihr glaubt nicht, wie viele Dinge mich vom Beten abhalten. Und oft ist es gar nicht die Sünde, die mich vom Gebet abhält, sondern es sind gute Dinge, die mich vom Beten abhalten. Oft ist da noch dieses eine relevante Mail, wo ich noch lesen muss und beantworten muss. Dann bin ich auf der Suche nach relevanten Nachrichten, für die ich ja dann auch noch beten könnte. Und da ist dieses YouTube-Video mit dem bedeutenden Thema, was ich schon lang anschauen wollte. Es ist oft nicht das Böse, was mich vom Beten abhält. Der Teufel ist schlau. Wähle also eine Zeit und einen Ort aus. Ich habe mir eine Morgenliturgie zusammengestellt mit teilweise vorgefertigten Gebeten und Psalmen, die ich versuche, jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, zu lesen und zu beten. Und ich sage euch, mein Tag verläuft anders, wenn ich es tue. Ich möchte daraus keinen Automatismus machen, aber in diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes unterwegs zu sein und mit ihm im Kontakt zu sein und zu beten und im Gespräch zu sein, gelingt es mir doch häufig, meinen Tag so zu gestalten, dass ich am Ende sagen kann, heute bin ich mehr als zufrieden. Mein erster Vorschlag, plane jeden Tag eine Zeit und einen Ort zum Gebet ein und überlasse es nicht dem Zufall. Mein zweiter Vorschlag, kombiniere doch dein Gebet mit dem Lesen von der Bibel. Nimm das, was du liest in der Bibel und geh damit ins Gebet. Wenn du, wie ich, so ein typisches menschliches Gehirn hat, dann passiert es dir wahrscheinlich sehr schnell, dass du abschweifst, dass du den Fokus verlierst und den Schwerpunkt verlierst. Zu meinem Gebet sitze ich oft in meinem Büro und links am Fenster steht so eine Palme, die am Austrocknen ist, immer wieder, gerade besonders schlimm. Und ihr glaubt nicht, wenn ich anfange zu beten, wie meine Gedanken abschweifen zu dieser Palme und ich mir denke, oh, die muss ich jetzt gießen. Und dann flüstert mir der Teufel ins Ohr, es wäre ja jetzt keine Sünde, kurz aufzustehen und die Palme zu gießen. Du kannst ja nachher weiter beten. Nimm das Wort Gottes, es kann dir helfen, im Fokus zu bleiben, im Gebet und an dem entlang zu beten, was Gott gesagt hat. Lies und bete. Und ein guter Start kann vielleicht auch das Vaterunser sein oder auch die Bitte, dass Gottes Wille geschieht. Und mit einer Zeit der Stille ohne Ablenkung füllt der Heilige Geist durch das Wort Gottes dein Herz mit Anliegen. Und die Zeit des Gebets wird gefüllt und es wird nicht langweilig werden. Und du wirst nicht in der Gefahr stehen, nicht zu wissen, worüber und für was du beten sollst. Mit dem Lesen der Bibel während des Gebets wird unser Gebet zum Dialog mit Gott, zu einem Gespräch. Und der Heilige Geist, der entfaltet in uns, in unserem Herzen das Wort Gottes und macht es möglich, dass wir beten können, was Gott uns aufträgt. Mein dritter Vorschlag, bete zusammen mit anderen. Auf dem gemeinsamen Gebet liegt so viel Verheißung. Es liegt die Verheißung, dass das, was gebetet wird, Gott auch geben wird. Bete mit einem WG-Kollegen, mit deinem Ehepartner, mit deinen Eltern, bete mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen, bete mit Leuten aus der GEC zusammen. Einmal treffen sich Leute im Monat zum Gebetsabend, zum Gemeindegebet. Einmal monatlich treffen wir uns zum Missionsgebet. In der GEC sind Kleingruppen zusammen, um zusammen zu beten. Eine Gruppe von Frauen trifft sich vormittags unter der Woche. Jeden Sonntag trifft sich eine Gruppe vor dem Gottesdienst zum gemeinsamen Gebet. Ab kommenden Mittwoch starten wir wieder ein Frühgebet, mittwochs um 6.30 Uhr hier im Spittelhaus. Wir wollen zusammen beten. Ich träume davon, dass die GEC eine betende Gemeinde ist. Und wenn du noch keiner dieser Gebetsgruppen angehörst, dann lade ich dich ein, daran teilzunehmen. Und wenn deine Art von Gebetsgruppe vielleicht noch nicht da ist, dann lade ich dich umso mehr ein, Initiative zu ergreifen und dir 2, 3 Leute zu schnappen und eine Gebetsgruppe zu gründen. Das Spittlerhaus steht zu vielen Zeiten auch zur Verfügung. Es gibt allerhand von Möglichkeiten für gemeinsames Gebet, Moms in Prayer, Männergebet, gemeinsames Fastengebet über die Mittagspause oder auch gemeinsame Besuche im Gebetshaus von Basel. Die Möglichkeiten sind vielschichtig. Wenn wir nicht bitten, werden wir nicht empfangen. Und eine Gruppe kann helfen, konsequent dran zu bleiben. Zumal wir auch als Gemeinde jetzt in einer Zeit sind des Umbruchs, ist es, glaube ich, auch gut, dass wir zusammenkommen und gemeinsam beten und Gott unsere Anliegen bringen und vor allem um den Willen Gottes bitten für unsere Zukunft als Gemeinde. Also herzliche Einladung. Der dritte Vorschlag, betet zusammen mit anderen. Die Realität ist also oft, dass wir uns keine regelmäßige Zeit nehmen und diszipliniert beten. Und wir glauben auch nicht, dass es sich lohnt, sich gemeinsam mit anderen zum Gebet zu treffen. Und dann fragen wir uns, warum unser Glaubensleben oft so schwach und lauwarm ist. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Hinweis geben an alle diejenigen, die jetzt mit dem Ohr der Gesetzlichkeit zugehört haben. Eine disziplinierte Struktur im Gebetsleben ist keine Gesetzlichkeit, sondern eine Notwendigkeit. Vielleicht hast du mir jetzt auch zugehört und die ganze Zeit gedacht, heute ist er aber gesetzlich unterwegs. Heute packt er aber das Pflichtenheft auf den Tisch. Ich möchte dir sagen, eine disziplinierte Struktur im Gebetsleben zu haben, ist keine Gesetzlichkeit, sondern eine Notwendigkeit. Ist absichtliches, regelmäßiges, diszipliniertes, ernsthaftes, von Christus abhängiges, gottverherrlichendes, freudiges und auch gemeinschaftliches Gebet eine Pflicht im Sinn der Gesetzlichkeit? Ist es das? Nein, ist es nicht. Okay, vielleicht im Sinn von dem ist es schon eine Pflicht, wie der Rennvelofahrer in die Pedale treten muss, damit er vorwärts kommt, wie der Hungrige Nahrung isst, wie der Durstige was trinkt, wie der Diabetiker ist, sein Insulin nimmt. Es ist eine Pflicht, so wie Ben Joshua jeden Abend vor dem Abendessen noch eine Folge Helden der Stadt gucken muss. Nimm das nicht so ernst. Das regelmäßige und disziplinierte Gebet hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern ist eine Notwendigkeit. Und der Teufel streut diese Lüge immer wieder. Und es könnte ja nach Gesetzlichkeit schmecken, wenn wir regelmäßig beten. Der Pastor, Theologe und Autor John Piper sagt dazu Folgendes: Der Teufel lacht sich ins Fäustchen, wie leicht er uns Christen mit der Lüge wegholen kann. Er lässt uns als Trottel dastehen, wenn wir ihm glauben, es sei Gesetzlichkeit. Wir sollten ihm entgegenhalten: Verschwinde aus meinem Leben, ich habe Arbeit zu erledigen, weil ich ein Sünder bin und verzweifelt jeden Tag mit meinem König sprechen muss. Wenn ich keine Zeit und keinen Ort festlege, dann bin ich ein Trottel. zu unserer Christusnachfolge haben wir das Gebet als Werkzeug bekommen, damit unser geistliches Leben gelingen kann. Und Christus hat alles möglich gemacht und vorbereitet. Und wir haben den Heiligen Geist, der übersetzt. Wenn wir nicht essen, verhungern wir. Wenn wir nicht trinken, dann verdursten wir. Wenn wir unsere Muskeln nicht trainieren, dann verkümmern sie. Und wenn wir nicht atmen, dann ersticken wir. So wie es notwendige Mittel für ein physisches Leben gibt, so gibt es notwendige Mittel für ein geistliches Leben. Und das Gebet ist eines davon. Ich trage, und ich auch, ich hoffe auch ihr, die Sehnsucht in meinem Herzen, dass Gottes Gnade, die ich empfangen habe, die wir empfangen haben, sich verwirklicht in unserem Leben, auch innerhalb unserer Gemeinde. Und nichts macht unsere Gottesbeziehung hässlicher, als wenn sie lauwarm ist. Eine gute Kommunikation ist notwendig für eine gute und lebendige Beziehung. Und Jesus macht es uns vor in seinem Leben und auch in seinem schwierigsten Punkt seines Lebens. Und er bittet seinen Vater um den Willen und er lässt den Willen geschehen. Er hat diesen Kelch des Zornes Gottes ausgetrunken bis zum letzten Tropfen. Und diese Liebesbeziehung zum himmlischen Vater ist jetzt möglich. Und da gute Kommunikation mit unserem himmlischen Vater immer wieder auch eine Herausforderung ist, deshalb diese drei Vorschläge. Sich jeden Tag eine Zeit und einen Ort einzuplanen und das Gebet eben nicht dem Zufall zu überlassen. Und das Gebet zu kombinieren mit dem Lesen von Gottes Wort und gemeinsam zu beten. Ein diszipliniertes Gebetsleben als Christen hat nichts zu tun mit Gesetzlichkeit, sondern ist eine Notwendigkeit.